Guten Morgen miteinander. Auf Jesus warten ist das Thema von heute. Ich weiß nicht, wie es bei euch läuft, wenn ihr einmal Besuch überkommt. Wenn wir auf eine bestimmte Zeit Besuch überkommen, dann läuft das meistens etwa so ab. Wir schauen sicher darauf, dass es doch einigermaßen sauber und aufgeräumt ist. Dann überlegt sich meine Frau immer zuerst, was sie echt am Besuch könnte auftischen könnte. Darum steht in der Küche schon alles Mögliche zum Essen parat und der Tisch ist gedeckt. Also wir geben uns wirklich alle Mühe, dass wir parat sind, wenn der Besuch dann kommt. Jetzt gibt es aber meistens so eine dumme Zeit, wenn der Besuch noch nicht da ist, aber wir mit allem parat sind, wo man nicht mehr so recht weiss, was man noch könnte machen. Weil der Besuch jeden Moment könnte auftauchen, lohnt es sich nicht mehr, um ein Buch vorzunehmen. Man getraut sich fast nicht mehr aufs WC zu gehen. Oder für einen kurzen Telefonanruf ist es auch schon fast spät. Und darum laufen wir dann so wie der Eisbär im Zoo zwischen der Küche und der Stube und dem Fenster, das auf die Straße rauskommt, so hin und her. Die leere Zeit, wo man einfach nicht mehr so rechts kann unternehmen und anfangen damit, geht umso länger, je mehr, dass sich der Besuch verspätet. Es ist dann einmal wie eine Erlösung, wenn der Besuch in der Garage einfährt, endlich auftaucht. In der Bibel werden wir Gläubigen aufgefordert, wir sollen auf Jesus warten und wachen, also parat sein, bis er wiederkommt. Jesus selber hat seinen Jüngern versprochen, er komme zurück, gehe sie abholen. Seit 2000 Jahren warten darum alle die, die an Jesus glauben, darauf, dass er wiederkommt. Jesus hat zu dem Thema, eben wie wir uns auf seine Wiederkunft vorbereiten sollen, seinen Jüngern ein Gleichnis erzählt. Und das lese ich jetzt vor. Das steht im Lukas 12, 35 bis 40. Haltet euch bereit, und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen. Wenn ihr sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da zu preisen. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, würde nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So sollt auch ihr ständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Wo Jesus zum ersten Mal auf die Welt gekommen ist, ist er ja als Messias, als Retter, als Erlöser zu uns gekommen. Wenn er dann das zweite Mal kommt, dann kommt er alle Gläubigen, das heisst alle Menschen, die an Jesus glauben, zu sich in den Himmel holen. Das zweite Kommen von Jesus, das wird im Thessalonicherbrief beschrieben, und zwar 1. Thessalonicher 4, 16 und 17. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Darauf werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir für immer bei ihm sein. Der Text beschreibt die sogenannte Entrückung. Und ich muss sagen, das wird da also relativ nüchtern beschrieben, wenn man daran denkt, wie das denn ist. Wenn man darüber nachdenkt, was da genau passiert, dann ist das ein überwältigendes Ereignis, wo man sich nicht wirklich vorstellen kann. Jesus kommt uns vom Himmel entgegen. Und dann rufe ich einen Engel, den Erzengel, einen Befehl und zugleich dröhne ich auch eine göttliche Posaune. Ich bin sicher, in dem Moment, wo es so weit ist, steht das Leben auf unserem Planet für einen Moment einfach still. Was dann passiert, das verschreckt die Menschheit nämlich zutiefst. Wenn Jesus wiederkommt und die Gläubigen zu sich holt, dann ist das ein Ereignis, wo die ganze Menschheit mitüberkommt. Und niemand kommt richtig daraus, was das bedeuten soll und was jetzt da genau abläuft. Die ganze Welt steht dann für einen Moment still. Aber dann kommt Bewegung, und zwar zuerst in die Toten, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Sie verstehen und gehen ins ewige Leben ein. Und alle Gläubigen, die dann auf der Erde leben, die werden der Wolke entgegengelupft und sie schweben gleichzeitig der Wolke und Jesus entgegen. Das ist ein Vorgang, den wir uns jetzt also wirklich nicht einfach vorstellen können. Es klingt sehr utopisch oder nach Science Fiction. Aber es ist gar nicht so wichtig, wie denn das genau abläuft, sondern wichtig ist, dass das für uns eine Tatsache ist, dass irgendwann einmal kommt. Und das kommt. In dem Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern erzählt hat, werden wir aufgefordert, uns ebenfalls auf das grosse Ereignis vorzubereiten. Wir sollen parat sein, wir sollen wachen, heisst da, so dass wir nicht überrascht werden, wenn Jesus zurückkommt. Jetzt, was heisst denn das genau? Wachen und warten. Parat sein und warten. Wie müssen wir uns denn verhalten, dass wir richtig aufs Wiederkommen von Jesus vorbereitet sind? Müssen wir die Aufforderung heute überhaupt noch ernst nehmen? Ich meine, es sind schon 2000 Jahre vergangen, seit Jesus seine Wiederkunft angekündigt hat. Und Jesus ist immer noch nicht zurückgekommen. Es scheint uns darum doch eher unwahrscheinlich, dass jetzt gerade wir die Generation sollen sein, die live miterleben kann, wie Jesus zurückkommt. Ist die Aufforderung, zu wachen und zu warten, bis Jesus wiederkommt, überholt? Hat sich Gott vielleicht in der Zwischenzeit anders überlegt? Nein. Mit jedem Tag, der vergeht, kommen wir dem Tag, wo Jesus wieder zurückkommt, einen Tag näher. Es kann jederzeit so weit sein. Und es steht ja auch in unserem Text, im Vers 40. So sollt auch ihr ständig bereit sein, und zwar wieso? Denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Das trifft sehr auf unsere Zeit zu. Wer rechnet schon wirklich damit, dass Jesus zurückkommt? Dass uns der Tag nicht zu einem persönlichen Debakel wird, gibt es eine ganz wichtige Voraussetzung, nämlich die Voraussetzung, dass wir überhaupt an Jesus glauben. An Jesus glauben heisst, dass wir überzeugt sind, dass wir in Jesus das ewige Leben haben. Zuerst müssen wir mal einsehen, dass wir in den Augen von Gott sündig und schuldig sind, dass wir Erlösung brauchen, wenn wir gerettet werden wollen. Wer sich die Schuld vor Gott durch Jesus Christus vergeben lässt, der kommt den Frieden über mit Gott. Es heisst, dass Gott alle die, die Jesus ihr Leben aufnehmen, zu seinen Kindern mache. Und alle die Kinder, die von Gott wie eine Art adoptiert sind, die werden dann von Jesus abgeholt, wenn er zurückkommt. Der Schritt, Jesus ins Leben aufzunehmen, ist darum so wichtig, weil wir eben im Voraus ja nicht wissen, wenn er wieder zurückkommt. Es ist möglich, dass es nochmal 2000 Jahre lang geht, bis Jesus auftaucht und die Gläubigen zusammensammelt. Oder es kann heute noch der Fall sein. Ob du jetzt live erlebst, wie Jesus wiederkommt, oder ob du vorher stirbst, in beiden Fällen ist dein Schicksal, deine Zukunft bereits besiegelt. Wenn du Jesus glaubst, dann gehst du ins ewige Leben ein, wenn Jesus zurückkommt. Wer aber nicht an Jesus glaubt, kommt an einen Ort, wo er die ganze Ewigkeit trennt von Gott verbringen muss. Und das ist ein Ort, wo niemand von uns hin will. Die Bibel nennt das die Hölle. Und darum ist der Entschluss an Jesus Glauben so entscheidend wichtig. Gegen Ende Juli fangen jetzt doch endlich einmal die Olympischen Spiele in Tokio an, wenn alles gut geht und wenn Corona das zulässt. Bei den Olympischen Spielen ist es eigentlich ganz ähnlich wie bei unserem Glauben. Wenn man bei den Olympischen Spielen als Athlet dabei sein will, dann muss man sich qualifizieren. Wenn wir unsere Zukunft im Himmel verbringen wollen, dann müssen wir eine Entscheidung fällen. Wir müssen uns entscheiden, dass wir an Jesus glauben wollen. Für die Olympischen Spiele muss man sich also qualifizieren. Und alle Spitzenathleten, die in Tokio dabei sein wollen, die müssen jetzt eine gewisse Limite erfüllen. Jetzt, Anfang Saison, geht es einfach darum, alles in der Welt die Limite zu erreichen. Wer die Limite erfüllt hat, der kann wissen, dass er dann an den Olympischen Spielen Ende Juli dabei sein kann. Jeder Athlet, der die Limite dann geschafft hat, der kann sich dann zurücklehnen und kann in Ruhe abwarten, bis der Wettkampf da ist, oder? Nein, eben gerade nicht. Wenn die Limite geschafft ist, dann fangen die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele erst richtig an. Unsere Megasprinterin, Mushinga Kambunchi, die weiss ganz genau, wenn sie die Limite geschafft hat, dann fängt das Intensivtraining erst richtig an. Ihren Trainer stellt ihr dann einen Trainingsplan auf, der garantieren soll, dass sie genau an ihrem Wettkampftag am Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit angekommen ist. Ihr Mentaltrainer wird periodisch mit ihr zusammenkommen zu einem Gespräch. Die Ernährungsberaterin wird ihr einen Plan zusammenstellen, was sie wann soll essen und was sie definitiv vom Menüplan soll streichen soll. Und ihre Physiotherapeutin, die wird sie jeden Tag begleiten, bis es soweit ist. Mal abgesehen davon, dass die Sportlerin ja selber eigentlich Grosses von sich verlangt und dass sie ein möglichst positives Resultat erreichen will, erwartet auch Trainer und Betreuer, dass sie einfach ihr Bestes gibt. Und schließlich startet Mushinga Kambunchi auch für unser Land. Und auch in unserem Land sind die Erwartungen an sie sehr gross. Und sie weiss das. Und jetzt können wir uns ja fragen, was die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele mit dem Gleichnis sollen zu tun haben, das Jesus seinen Jüngern erzählt hat. Wo es ja darum geht, dass man wartet und wacht, bis Jesus wieder zurückkommt. Und ich kann es vorwegnehmen, es geht um Prioritätensetzung. Die Athleten, die konzentrieren sich voll und ganz auf ihren olympischen Wettkampf. Sie verzichten auf alles, was ihre Leistungsfähigkeit könnte beeinträchtigen. Und so sollen wir in unserem Leben Prioritäten setzen. Und die Prioritäten sollen auf Jesus ausgerichtet sein. Der Paulus schreibt an Korinther, 1. Korinther 9, Vers 24. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. So wie sich der Sportler mit jeder Muskelfaser dafür einsetzt, dass er den Wettkampf gewinnt, so sollen wir vollen Einsatz zeigen in unserem Glaubensleben. Mit dem Vers wird Paulus den Korinther nicht sagen, dass nur der am tüchtigsten in seinem Leben als Christ vorankommt, von Gott geehrt wird und sozusagen eine Goldmedaille bekommt, sondern er will den Christen zu Korinth sagen, dass sie sich mit der gleichen inneren Einstellung im Glauben einsetzen sollen, wie der Athlet, der ernsthaft um den Sieg mitkämpft. Es geht um die innere Einstellung. Und in seinem Gleichnis, wo Jesus den Jüngern erzählt, schildert er folgende Situation. Der Herr vom Haus ist fortgegangen, ist zu einem Fest eingeladen. In der Luther-Übersetzung heisst es sogar, er sei zu einem Hochzeitsfest gegangen. Und so ein Hochzeitsfest kann lang gehen, da weiss niemand, wann das fertig ist. Und darum wissen die Diener nicht, wenn ihr Hausherr wieder heimkommt. Das kann mitten in der Nacht sein oder auch erst gegen den Morgen. Weil seine Diener nicht wissen, wenn der Hausherr zurückkommt, wachen sie und warten sie, bis es soweit ist. Ich lese nochmal die Vers 35 und 36. Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Für die Diener heißt das Folgendes. Der, der verantwortlich ist, dass das Licht im Haus nicht ausgeht, der hat dafür zu sorgen, dass die Öllampe nicht verlöscht. Vielleicht hat er auch eine Handlampe, eine Öl-Handlampe, die er mitnimmt, wenn er periodisch vor das Haus rausgeht, schaut, ob sein Hausherr nicht schon irgendwo auftaucht und am Anlaufen ist. Er will einfach nicht verpassen, seinem Herr Türen aufzutun, wenn er dann heimkommt. Und er will parat sein mit dem Licht, dass sein Herr nicht im Dunkeln vor der Türe steht, wenn es so weit ist. Wenn nämlich das Licht im Haus ausgeht, dann könnte der Diener nicht einfach einen Schalter umstellen, umklappen und alles wäre wieder hell. Bei der Öllampe müsst ihr zuerst Öl nachfüllen, dann müsst ihr den Tuch zurückschneiden, dass die Öllampe nicht anfängt zu rauchen. Und um die Lampe wieder anzünden, hat er nicht ein Feuerzeug oder ein Zündhölzchen zur Verfügung. Er müsste mühsam, vermutlich mit zwei Feuersteinen, versuchen, einen Funken zu schlagen, dass es wieder Feuer gibt. Und für das alles müsste er eigentlich viel zu viel Zeit haben. Und die Zeit hat er nicht, wenn es so weit ist. Ein anderer Diener, der ist bereit gestanden mit einer Schüssel Wasser und mit einem Lumpen, dass er gerade könnte am Hausherr den Staub von den Füßen waschen, wenn er ankommt. Der Koch hat im Voraus nicht gewusst, ob sein Herr noch etwas zu essen und zu trinken braucht, wenn er ankommt. Und darum hat er immer etwas am Köcheln gehabt, wo er seinem Hausherr gerade hätte können auftischen, wenn das nötig gewesen wäre. In dem Gleichnis geht es darum, dass die Diener jeden Moment parat gewesen sind, dass sie ihrem Herr hätten können dienen. Sie haben nicht nebenbei mit einem Auge und mit einem halben Ohr darauf geachtet, ob jetzt der Hausherr schon hätte können ankommen sein. Nein, sie haben ihrem Herr richtig gehend abgepasst. Sie haben nicht miteinander gejasset, haben auch nicht miteinander diskutiert, sind schon gar nicht auf die Idee gekommen, sie könnten das kleines Nikoli machen. Nein, sie haben alles dran gesetzt, den grossen Moment nicht zu verpassen. Sie haben sich voll darauf konzentriert, ihrem Herr können zu dienen, sobald er vor der Tür steht. Sie haben darauf geachtet, dass der Hausherr sein Haus in bester Ordnung vorfindet und auf all ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse haben sie ganz bewusst verzichtet. Sie sind sicher auch müde gewesen von dem langen Tag und sie wären sicher ganz gern kurz liegen. Aber nein, sie haben am Dienst für ihren Herr erste Priorität gegeben. Was heisst das jetzt für uns? Wie sieht denn das aus, wenn wir warten und wachen, bis Jesus zurückkommt? Was heisst das ganz praktisch? Ich glaube, es geht auch bei uns darum, dass wir in unserem Leben Prioritäten richtig setzen. Die USA gilt ja als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber wenn ich in unser Land schaue, da stehen wir überhaupt nicht hinten an. Auch wir leben doch in einem Land, wo es so viele Möglichkeiten gibt, wie wir unser Leben gestalten können, wenn nicht gerade Corona-Pandemie herrscht. Die Freizeit nimmt ganz einen grossen Teil in unserem Leben ein. Und da gibt es fast unendlich viele Möglichkeiten, wie wir unser Leben gestalten können. Sobald Corona vorbei ist, gibt es dann sicher wieder billige Ferienangebote mit Hotel und Flug inbegriffen. Heute ist ja das ganze Jahr Ausverkauf. Und darum leben wir hier in der Schweiz in einem richtigen Einkaufsparadies. Einkauf ist so ein richtiger Volkssport geworden. Und sogar, wenn wir gezwungen sind, unsere Freizeit zu Hause zu verbringen, zum Teil in der Quarantäne, sogar dann können wir unser Freizeitangebot, die Unterhaltungsindustrie, heimholen und können Fernsehen schauen oder gamen. Wir leben wirklich in einem Land, kann man sagen, von den unbegrenzten Möglichkeiten. Und genau da sehe ich Gefahr. Nämlich Gefahr, dass wir uns vom Warten auf Jesus und vom Wachen abhalten lassen. Dass alles andere so wichtig wird, dass unser Glaube regelrecht verhungert. Dass alles andere einfach viel wichtiger wird. Ja, heisst das jetzt, dass wir auf alles verzichten müssen, wenn wir auf Jesus warten und wachen? Dass wir nicht mehr in die Ferien gehen dürfen? Dass wir nicht mehr Fernsehen schauen dürfen? Dass wir eigentlich auf alles verzichten müssen, was Freude macht, was Vergnügen macht? Dass wir im Prinzip aufhören müssen, leben? Das kann sicher nicht heissen. Warten und wachen heisst für mich in erster Linie, dass wir überhaupt die Erwartung haben, dass Jesus wieder zurückkommt. Warten und wachen heisst, dass ein fester Platz in meinem Leben einnimmt, dass Jesus wieder könnte zurückkommen. Mit der Wiederkunft von Jesus sollen wir uns beschäftigen und auch fest damit rechnen. Das heisst, dass wir darüber nachdenken, was Jesus eigentlich von uns erwartet, auf den Tag an, wenn er wiederkommt. Wie soll bis dann unser Leben aussehen? In was für einem Zustand wird Jesus mich antreffen, wenn er wiederkommt? Gott hat einen festen Plan mit unserer Welt. Und dieser Plan, der ist fix und dieser Plan, der war schon da, bevor die Welt geschaffen war. Und dieser Plan läuft ab und niemand kann Gott in der Ausführung von diesen Plänen aufhalten. Gott hat sich mit dem Adam und der Eva als Gegenüber geschaffen, und zwar ganz in seinem Ebenbild. Die beiden sind aber durch den Sündenfall aus dem Ebenbild rausgefallen und haben durch das die direkte Beziehung mit Gott verloren. So wie die Menschheit dann zahlreicher geworden ist, hat auch das Böse auf dieser Welt überhand genommen. Dann hat Gott das Volk Israel zu seinem auserwählten Volk gemacht, und zwar als Vorbild für alle Völker. Am Volk Israel hat Gott dann die 10 Gebote gegeben und 600 weitere Gesetze. Damit hat er das Zusammenleben unter den Menschen regeln wollen. Wenn die Israeliten das ganze Gesetz hätten einhalten können, dann hätten sie untereinander und auch mit Gott im Frieden leben können. Aber den Israeliten ist es nicht gelungen, das ganze Gesetz einzuhalten, wie das auch uns nicht gelingt. Das Böse hat wieder Überhand genommen und das Volk hat sich von Gott abgewendet. Aber Gott hat zum guten Glück noch einen weiteren Weg geplant. Er hat versprochen, dass er ins Innere vom Menschen eingreifen will und ihm ein neues Herz geben will. Durch den Propheten Hesekiel hat er verkünden lassen, ich lese aus dem Hesekiel 36, 26 und 27. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus zu uns auf die Erde geschickt. Jesus war das, was Adam eigentlich hätte sollen werden, nämlich das perfekte Ebenbild von Gott. Und Jesus hat auch gesagt, wer mich sieht, der sieht Gott. Indem Gott sämtliche Sünden und die ganze Schuld von allen Menschen auf Jesus gelegt hat und Jesus dafür gestorben ist, hat er uns Menschen den Frieden angeboten. Und jeder Mensch, der daran glaubt, dass die Sündenvergebung durch Jesus auch ihm gilt, der wird gerettet und geht ins ewige Leben im Himmel, bei Gott im Himmel. In dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden, werden wir ein Kind von Gott und gleichzeitig kommt der Heilige Geist in unser Herz. Das ist das, was wir vor einer Woche in der Predigt von Stefan Kim gehört haben. Unser menschliches Herz aus Stein wird dann ersetzt durch ein Stein aus Fleisch. Das heisst, ein Herz, das lebendig ist und das uns fähig macht, einigermaßen so zu leben, wie es Gott gefällt. Das sind die Voraussetzungen, dass Gott an uns arbeiten kann, dass wir den Heiligen Geist haben. Durch das sind wir so verbunden, dass er an uns etwas ausrichten kann und dass wir am Ebenbild von Jesus immer näher kommen, je länger dass wir im Glauben stehen. Und ich bin sicher, Gott freut sich riesig über jeden kleinen Glaubensschritt, den wir in unserem Leben machen, den jedes von uns immer wieder macht. Die Zeit, bis Jesus wiederkommt, ist darum für uns ganz eine kostbare, geschenkte Zeit. Und diese Zeit sollen wir dazu nutzen, uns von Gott verändern zu lassen. Unsere ganze Art soll immer mehr ins Bild von Jesus verwandelt werden. Genau um das geht es, wenn wir warten sollen, bis Jesus kommt. Wenn wir sollen wachen, bis er zu uns kommt. Ich habe schon erwähnt, alle die Athleten, die an der Olympiade dabei sind, die sich qualifiziert haben, die bereiten sich dann in einem Intensivtraining auf ihren Wettkampftag vor. Sie geben alles und verzichten auf vieles, dass ihr Traum von einer Olympiamedaille möglichst wahr wird. Als Olympiade von Peking, das war im Jahr 2008, da war eine Schweizer Siebenkämpferin dabei, die ist einfach nicht auf ihre Leistung gekommen. Ich weiss nicht, ob ihre Vorbereitungen nicht ideal gelaufen sind oder ob es an ihrer inneren Einstellung gelegen ist. Auf jeden Fall hat sie einfach die Erwartungen nicht erfüllt und ist nur gerade 30. geworden. Hätten alle zusammen viel mehr erwartet. Und es kann ja vorkommen. Aber statt dass sie zerknirscht war und das bedauert hat, hat sie gesagt, ja, die Hauptsache ist, dass ich da dabei sein konnte und jetzt möchte ich einfach noch die restlichen Tage an der Olympiade geniessen. Diese Aussage hat in den Medien in der Schweiz einen Sturm von der Entrüstung ausgelöst. Dafür hat man überhaupt kein Verständnis gehabt. Dass jemand versagt und das dann so leichtfertig wegsteckt, das ist gar nicht gut angekommen. Und ich kann das verstehen. Erstens hat der Leichtathletikverband einen Haufen Geld ausgegeben für die Siebenkämpferin. Und zweitens haben auch Trainer und ihre Betreuer Zeit und Energie investiert in die Athletin. Und haben darum auch etwas ganz anderes erwartet von ihr. Gott hat in die Menschheit auch alles investiert. Seit ein paar tausend Jahren kämpft Gott darum, ein Volk zu gewinnen, das ihn als Gott und Schöpfer verehrt. Er ist immer wieder an Grenzen von seiner Geduld gestoßen, aber er hat nie aufgegeben. Gott hat das im Rettungsplan festgehalten. Gott hat sogar sein Liebste, seinen eigenen Sohn hergegeben und hat ihn für die Schuld der ganzen Menschheit geopfert. Das war der einzig gangbare Weg, wie wir Menschen können gerettet werden. Und aus all diesen Geretteten, aus allen Generationen, die schon je gelebt haben und noch werden leben, baut Gott seine Gemeinde auf. Im 1. Petrus 2, Vers 9 steht: Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Die Gemeinde von Gott wird da als ein auserwähltes, heiliges Volk bezeichnet. Heilig heisst in dem Zusammenhang ausgerettet, abgesondert. Es heisst aber auch von Gott beschlagnahmt. Das bedeutet, ich gehöre nicht meiner Arbeit, ich gehöre nicht meinem Chef, ich gehöre nicht den Erwartungen von meinen Mitmenschen, ich gehöre nicht einmal mir selber, ich gehöre Gott. Schließlich hat Gott genug in mich investiert. Er hat die Rechnung gezahlt, dass ich meine Schuld, meine Sünden losgeworden bin und dass ich jetzt ein Kind von Gott sein darf. Wenn ich das Eigentum von Gott bin, dann ist das natürlich das Größte. Es ist total befreiend, das zu wissen. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite, es ist ein bisschen verpflichtend. Wenn ich Gott höre, dann ist es doch eigentlich ganz logisch, dass ich ihn frage, was er von mir erwartet, was er mit mir im Sinn hat, wo ich mich soll für ihn investieren, wo er wette an mir arbeiten und mich wette verändern, wo ich für ihn könnte unterwegs sein und für ihn könnte Frucht bringen. Wenn Gott so viel, nämlich alles, in mich investiert hat, dann ist es doch ganz eine naheliegende, natürliche Antwort, dass ich mein ganzes Leben auch auf ihn ausrichte. Was Gott mir bietet, ist ja auch viel, viel mehr, als mir die ganze Welt kann bieten. In Jesus Christus habe ich sehr viel gelebt. Und darum ist es eigentlich logisch, wenn ich meine ganzen Prioritäten auf Jesus ausrichte. Warten und wachen heisst darum, Nähe zu Jesus suchen, Nähe zu Jesus pflegen, dass ich mich unter seinem Einfluss immer mehr und mehr verändere. Warten und wachen heisst, so eine enge Beziehung zu haben, dass ich spüre, wenn mein Einsatz gefragt ist, dass ich höre, wenn mein Dienst gefragt ist in der Gemeinde oder an meinem Mitmensch. Warten und wachen heisst, dass wir uns in unserem Land mit diesen unbegrenzten Möglichkeiten nicht verlieren, sondern dass wir so leben können, dass Jesus im Mittelpunkt für unserem Leben steht. Und man muss sich auch noch überlegen, ich will mich doch eigentlich freuen auf den Moment, wenn Jesus wiederkommt. Ich will mich freuen auf die Begegnung mit ihm, wenn ich zum Glauben gekommen bin, aber von dann an, nach meiner Bekehrung, ihm die ganze Zeit zum Wegausgang gegangen bin, dann kann ich mich ja nur sehr bedingt freuen auf eine Begegnung mit ihm. Hingegen kann ich mich auf Begegnung mit Jesus einfach nur riesig freuen, wenn ich weiss, dass ich in einer engen Beziehung mit ihm stehe und dass ich doch immerhin einigermaßen vielleicht seine Erwartungen an mich erfüllt haben. Das Gleichnis in unserem Predigtext erzählt uns, wie die Diener auf ihren Hausherr gewartet haben. Sie sind jederzeit bereit gewesen, ihrem Herrn zu dienen, sobald er an der Tür gestanden ist. Und ganz unverhofft ist der Hausherr tatsächlich da gestanden und er hat seine Diener zu 100% für den Dienst bereit angetroffen. Und jetzt kommt die grosse Überraschung, und das ist etwas, was man schnell überliest in dem Text. Im Vers 37 heißt es da nämlich: Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten, und er selbst wird sie bedienen. Er selbst wird sie bedienen. Jetzt hat der Hausherr doch selber dermal hinterkrempelt, hat der Diener gesagt, er solle Platz nehmen am Tisch und hat sie bedient. Das ist eine verkehrte Welt. Das ist nicht normal. Der Hausherr bedient seine Diener. Das sind unsere Zukunftsaussichten, wenn wir bewusst auf Jesus warten und wachen, bis er wiederkommt. Jesus freut sich darüber, wenn wir unser ganzes Leben auf ihn ausrichten, wenn er uns verändern kann und wenn wir für ihn unterwegs sind. Er freut sich so sehr, dass er uns dann bedient. Das ist unglaublich. Ich habe keine konkreten Vorstellungen, wie das genau dann aussieht, wenn Jesus uns bedient. Ich weiss nur, dass das etwas ist, wo wir uns alle zusammen nur wünschen können. Amen. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir für das Gleichnis, das du den Jüngern erzählt hast. Und es ist so genial, dass das Gleichnis uns erhalten geblieben ist. Wir können daraus lernen. Und du weißt aber auch, in was für einer Welt wir leben, wo wir so abgelenkt sind von allem Möglichen, was auf dieser Welt passiert, bis ins Detail und was uns alles ausfüllt, was uns alles abhalten davon, dass wir auf dich fokussiert bleiben. Und ich bitte dich, zeig du uns ganz konkret, was das für uns bedeutet, wenn wir wach bleiben, bis du kommst, wenn wir wachen sollen, wenn wir warten auf dich. Und hilf uns, dass wir auch wirklich damit rechnen, dass wir immer wieder daran denken, dass du jederzeit könntest zurückkommen. Und bitte hilf uns doch, dass wir diese geschenkte, kostbare Zeit ausnutzen können, die jetzt noch bleibt, bis du wiederkommst. Dass wir die richtig einsetzen, ganz in deinem Sinn. Dass wir die Nähe können pflegen zu dir, dass du an uns kannst arbeiten, uns kannst verändern und dass du je länger, je mehr uns kannst brauchen mit den Gaben, die du uns auch gegeben hast. Danke, dass wir auf dich erzählen dürfen. Danke, dass wir auf dich warten und wachen und dass du uns dabei beistehst. Amen.